gesagt, es hat zwei Teile. Im ersten Teil gibt es drei Du-Bitten und im zweiten Teil drei Wir-Bitten. Und das ist schon bewusst gewählt von Jesus, denn dahinter steht eine, nicht nur eine Anleitung zum Gebet, sondern eigentlich schon ein Lebenskonzept, dass Jesus uns ermuntert, dass wir in unserer Lebensausrichtung zunächst auf Gott hin ausgerichtet sind. Dass wir auf seine Größe schauen, seine Liebe schauen, seine Allmacht schauen, auf seine Möglichkeiten schauen. Dass der Blick zunächst nach oben gerichtet ist. Und dann, im zweiten Teil, da geht es dann um unsere Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und die sind nicht unwichtig, unsere Bedürfnisse. Für uns nicht und natürlich auch eben für Gott nicht. Aber zunächst kommt der Blick nach oben, immer der Blick zu Gott. Heute geht es um die kürzeste Bitte des Vaterunser, nämlich sie besteht nur aus drei Worten. Dein Reich komme. Dein Reich komme. So in Matthäus 6, Vers 10a. Dein Reich komme. Wenn man das so mitspricht und mitbetet, da muss man als erstes natürlich mal klar haben, was ist denn das überhaupt, das Reich Gottes? Was ist damit überhaupt gemeint? Wenn man das so hört, dann könnte man vielleicht zunächst denken an ein geografisches Gebiet. Etwa wie man von Frankreich, von einem Reich spricht, mit festgesetzten Grenzen und zu sagen, innerhalb dieser Grenzen befindet sich dieses Reich. Aber das ist nicht gemeint. Es geht hier nicht um ein Reich innerhalb irgendwelcher Grenzen. Dann gibt es von früher her noch in manchen Bibeln die Übersetzung Himmelreich. Und dann denkt man an etwas, was alleine im Himmel stattfindet, was bei Gott einmal sein wird, in der Ewigkeit sein wird. Und auch das ist nicht gemeint. Das Wort, das Jesus hier benutzt, hier und an vielen anderen Stellen, heißt wörtlich übersetzt Königsherrschaft. Die Herrschaft eines Königs. Und die gute Nachricht, die übersetzt es darum sehr gut an dieser Stelle. Denn die hat, wenn ihr dort beim Vaterunser durchgeht, die Übersetzung, richte deine Herrschaft auf. Vater, richte du deine Herrschaft auf. Und wenn man es dann ganz genau nehmen wollte, dann würde man eben sagen, richte du deine königliche, deine Königsherrschaft auf. Da ist ja dann schon was vorausgesetzt. Vorausgesetzt ist, dass Gott wirklich König ist über alle Könige. Dass es einen gibt, der über alle irdischen Machthaber steht. Psalm 103 zum Beispiel, da heißt es in Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und er herrscht als König über alle Welt. Er herrscht als König über alle Welt. Über die irdischen Könige, über den irdischen Machthabern steht noch ein größerer und der ist in Wirklichkeit König. Und dieses Gebet heißt dann, lass doch diese Herrschaft, die du schon hast, denn du bist doch König, lass doch diese Herrschaft hier auf der Erde mehr sichtbar werden. Setz dich doch durch, zeig uns doch, dass du König bist. Vater, unser Vater, lass deine Herrschaft sichtbar werden hier auf dieser Erde. Damit war ich bei der zweiten Frage, nämlich zu überlegen, ja, was passiert denn dann, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet? Woran sieht man denn das? Worin besteht denn diese Herrschaft? Worin besteht das Königreich Gottes? Wenn Gott herrscht, was ist dann los? Was passiert? Der Apostel Paulus, der definiert das einmal in einem Satz, in Römer 14, in Vers 17, da sagt er, diese Königsherrschaft Gottes, sie besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Und wenn man das einmal die Begriffe auf eine Umschreibung nimmt, muss man sagen, die Königsherrschaft Gottes ist überall dort, wo Menschen neu und überaus froh werden, dadurch, dass Jesus in ihr Leben gekommen ist. Sie besteht da, wo Menschen frei werden von Bindungen. Sie besteht da, wo der Geist Gottes einzieht in das Herz eines Menschen. Sie besteht da, wo du in dir etwas spürst von der Gegenwart Gottes, wo du sagst, der Herr hat etwas, eine Freude mir ins Herz gegeben, ein helles Licht in mein Herz gegeben, das ich vorher nicht kannte. Sie besteht da, wo Menschen ohne Halt plötzlich einen Halt haben. Sie besteht da, wo Menschen ohne Fundament für ihr Leben, die immer auf der Suche waren, immer und immer überall gesucht haben, wenn die plötzlich spüren, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich da endlich angekommen, wo ich immer hin wollte. Ich habe jetzt Frieden, inneren Frieden, weil ich weiß, Gott ist da. Ich spüre seine Gegenwart. Gott ist für mich nicht anonym, sondern ich habe eine Beziehung von Herz zu Herz mit Gott. Ich nenne ihn jetzt meinen Vater. Und ich glaube auch daran, dass das so ist. Und dass ich sein geliebtes Kind bin. Also überall da, wo Jesus in das Leben eines Menschen kommt und wo Jesus wahres Leben gibt und wo er Freimacht und Freude gibt und Fundament und Frieden gibt, überall dort, wo Menschen so verändert werden, weil sie Gott kennenlernen, da ist das Reich Gottes. Das können manchmal einzelne Menschen sein, das können aber auch ganze Familien sein. Und es kann manchmal eine größere Gruppe sein, wo sich das Reich Gottes durchsetzt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Berichte gehört, gelesen habt über diesen Hochsicherheitstrakt, das Hochsicherheitsgefängnis in Olmos in Argentinien. Da ist das geschehen, was man Reich Gottes nennt. Da waren also überwiegend Schwerverbrecher und das ging auch in dem Gefängnis so weiter. Mit Drogen und Gewalt und allem, was dazugehört. Und ein Pastor dort, dieser Stadt, hat von Jesus die Berufung empfunden, in dieses Gefängnis zu gehen und dort das Evangelium weiterzugeben. Erst wollte er nicht, hat sich lange Zeit gesträubt, bis er merkte, nee, das ist meine Berufung, ich muss das tun. Ist dorthin gegangen, hat an der Tür geschellt und hat gesagt, er möchte gerne das Evangelium weitergeben. Und man hat ihn sozusagen mit einem Tritt in den Hintern wieder nach Hause geschickt. Dann hat er sich gesagt, so schnell lasse ich mich hier nicht abschütteln und hat eine Ausbildung angefangen zum Gefängniswärter. Während dieser Ausbildung kam heraus, dass er in einer evangelischen Kirche, Freikirche ist und sein Ausbilder sagte, ich hasse Freikirchler und sie werden hier nicht bleiben. Ein Riesenkonflikt fing an, der Ausbilder versucht, ihm das Leben schwer zu machen, bis an dem Tag, an dem der Ausbilder ganz schwer krank wurde. Und der Pastor zu ihm hinging und sagte, ich weiß, was Sie vom Glauben halten. Sie haben mir das ja deutlich gesagt, aber ich werde jetzt für Sie beten. Er hat für ihn gebetet, er ist am nächsten Tag gesund gewesen, hat sein Leben Jesus anvertraut und das war bereits der erste in diesem Gefängnis, eine wichtige Schlüsselfigur, durch den Gott sein Reich gebaut hat. Das ging so weiter. Ich muss das ja kurz fassen, dass wenn das interessiert, der kann sich das mal anhören, auf Vortrag mal anhören. Das entwickelte sich immer weiter bis dahin, dass sie gesagt haben, so, jetzt können wir zum ersten Mal hier, wollen wir eine Veranstaltung machen im Gefängnis. Und zwar eine Evangelisation im Gefängnis. Dann sind sie zum Direktor gegangen des Gefängnisses und der hat gesagt, unmöglich. Niemals werde ich so etwas zulassen. Das ist viel zu gefährlich. Wir können die Leute nicht alle in einen riesen Raum zusammentun. Das gibt einen Aufstand, das kriegen wir nicht mehr in den Griff. Also sind sie wieder gegangen, haben gebetet und haben gefragt, Herr, was sollen wir tun? Und hatten den Eindruck, so zu beten, dass sie sagen, Heiliger Geist, das nächste Mal, wenn wir zu dem Direktor gehen, dann bring ihn durcheinander. Bring ihn durcheinander. Und dann sind sie wieder hin, haben ihn gefragt, wir möchten gerne eine solche Veranstaltung machen, erlauben Sie uns das? Und er hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Dann haben sie innerlich gebetet, Geist Gottes, bring ihn durcheinander. Und haben weiter auf ihn eingeredet. Und so nach ein paar Minuten fragte er dann, ja was? Was haben Sie da vor? und hörte sich das an und am Ende hieß es dann, okay, das können Sie machen. Aber wenn eine Sache irgendwo passiert, dann bürgen Sie dafür. So ging das weiter und weiter. Sie haben dann eine Evangelisation machen können. Also, ich schließe das mal ab. Das Ganze ist jetzt so, dass mittlerweile zwei ganze Trakte von aus diesem Gefängnis eine große Gemeinde bilden. Sie haben dort regelmäßig Taufgottesdienste. Es kommen immer wieder Menschen zum Glauben an Jesus. Sie feiern dort Jesus und die Menschen dort haben in ihrem Gefängnis und in den schwierigen Bedingungen eine neue Perspektive bekommen, haben Christus kennengelernt. Was ich damit zeigen will und sagen will, ist, dass Reich Gottes nicht nur manchmal einzelne Menschen betrifft, sondern es kann sich gerade in Erweckungen explosionsartig ausbreiten. Und dann spürst du, was es heißt, dass Jesus da ist. Die Frage ist, warum geschieht das nicht viel mehr? Warum hört man das auch immer nur in fremden Ländern und dann weiß man jetzt so wie ich, ein Beispiel zu erzählen, irgendwo aus Südamerika oder aus China oder irgendwoher. Aber jetzt schau dir das mal an, wie das bei uns aussieht, in der Nachbarschaft, bei den Kollegen und wie abweisend die Menschen sind, wenn es um Jesus geht. Warum setzt Gott sich nicht mehr durch? Was ist das? Was soll das? Wer beherrscht denn diese Welt? Ist das wirklich Gott? Wieder noch einmal Paulus, der sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, da setzt er sich mit der Frage auseinander, warum erkennen nicht mehr Menschen Jesus? Warum ist das so? Und Paulus sagt, der Satan, der Widersacher Gottes, und er nennt ihn dann der Gott dieser Welt. Und er meint damit den Teufel, der Gott dieser Welt, er hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben. Und ihr merkt, an mehreren anderen Stellen noch heißt es, dass eben große Teile dieser Welt nicht von Gott beherrscht werden, sondern von dem Widersacher Gottes, von dem Satan. Denn das Wort Satan heißt Widersacher, Gegner, Gegenspieler. Und dieser Feind Gottes, er beherrscht große Teile dieser Welt. Die beherrscht er. Er beherrscht sie so, dass er Lügen auswendet in diese Welt. Und er beherrscht sie so, dass er den Blick von Menschen verblendet und ihr Herz stumpf macht für das Evangelium. Und er beherrscht sie mit Gewalt und mit Kriminalität, mit Abhängigkeiten, mit Schmerzen, mit Krankheit. So beherrscht er diese Welt. Seitdem Jesus auferstanden ist, seit Ostern, sind die Tage dieses Feindes gezählt. Seine Niederlage steht schon fest. Es steht fest, dass der Widersacher Gottes vernichtet werden wird. Das ist schon besiegelt. Er ist eigentlich schon besiegt seit Ostern, aber dieses eigentlich, das ist das, worunter wir heute leiden. Denn noch darf er sich austoben. Noch macht er Menschen kaputt. Noch verursacht er so viel Leid und so viel Schmerzen in dieser Welt. Und wir stehen da und wir beobachten das und wir fragen uns, Herr, warum zerreißt du nicht den Himmel und fährst herab und machst ein Ende mit dem? Vor allem da, wo wir das persönlich erleben, wo wir persönlich betroffen sind, dass Menschen leiden und gefangen sind und nicht heraus können. Und wir fragen, Herr, warum machst du das nicht? Warum setzt du dich nicht mit Macht durch, mit Gewalt durch? Warum schlägst du das nicht nieder? Es ist, als wenn Gott ohnmächtig wäre. Und wie passt das zusammen? Wir singen doch auch heute, wir singen doch von seiner Macht und von seiner Allmacht, von seiner Kraft. Aber wie passt das denn dann zusammen, dass es so viel Leid gibt und von der Macht Gottes ist nichts zu spüren. Warum kommt er nicht mit dieser Kraft, mit militärischer Kraft? Ich finde wirklich, dass das die größte Anfechtung meines Glaubens ist. Danach zu sehnen, Gott müsste eigentlich machtvoller handeln. Er müsste eigentlich viel machtvoller durchgreifen. Aber dies hängt wohl damit zusammen, dass Jesus niemals vorhatte, ein Reich zu bauen, das auf Unterdrückung setzt, auf Machtausübung und Gewalt. Sondern seine Herrschaft ist eine andere Herrschaft als die der Großen dieser Welt. Er hat dies selber einmal gesagt. Jesus sagt, die Herrscher der Völker und ihre Großen, und ihr kennt solche Herrscher in Südafrika oder in kommunistischen Regimen, die Herrscher dieser Welt, sie unterdrücken ihre Leute und sie lassen ihre Macht spüren. Und wer da nicht spurt, der kommt halt ins Gefängnis. Aber bei euch, sagt Jesus, bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll für alle anderen Sklavendienste leisten. Und auch der Menschensohn, das heißt, Jesus meint sich selbst, auch ich selber, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und um mich zu verschenken und um mein Leben zu opfern, um mich hinzugeben für andere. Dazu bin ich gekommen. Jesu Programm der Herrschaft ist ein ganz anderes. Nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, sondern in Liebe, in Hingabe und in Dienst. Und darum haben wir niemals einen Herrn, der Gewalt ausübt. Niemals. Und wo die Kirche das getan hat, hat sie schwere Schuld auf sich geladen und nie im Sinne Jesu gehandelt. Wo man jemals meinte, man könnte mit Gewalt Menschen zu Christen machen. Man könnte sie dazu zwingen, sich taufen zu lassen, und dann wären das Christen. Hat man nichts verstanden von dem, was das Wesen des Reiches Gottes ist. Seht aber dieses Konzept, dass Jesus dient, ich glaube, das ist das, worunter wir leiden. Denn wir haben einen Gott, der sich nicht durchsetzt, sondern... Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben einen Gott, der Schöpfer dieser Welt ist, der sein Leben opfert und dann stellt er sich hin und dann bittet er die Menschen, sich ihm anzuvertrauen. Er bittet sie. Wortwörtlich in 2. Korinther 5 sagt Paulus, wir bitten euch nun an Jesus statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Seht, der König aller Könige, der steht vor einem Menschen und sagt, bitte. Bitte unterstelle dich doch meiner Herrschaft. Und wenn er sagt, nö, du, das interessiert mich nicht, ich will mein eigener König sein, dann sagt Jesus nicht ab ins Gefängnis oder einen Kopf kürzer machen, dann lässt er ihn ziehen, dann lässt er ihn gehen. So ist das Reich Gottes, nicht mit Gewalt, nicht mit Unterdrückung. Und zunächst habe ich mich dann überhaupt gewundert, warum kann das denn dann wachsen? Wie kann denn das Reich Gottes überhaupt größer werden, wenn Jesus so wenig Druck ausübt? Und das Geheimnis ist wohl das, ich habe es empfunden, könnte so ein abgedroschener Hollywood-Satz sein, aber es ist wahr, dass die Liebe immer noch die stärkste Macht ist in dieser Welt. Mehr als alle Waffengewalt. Und Jesus baut sein Reich durch Liebe. Seht, und wo Menschen diese Liebe erkennen in ihrem Herzen und wo Menschen in ihrem Herzen vor Jesus stehen und wo sie begreifen, was er für sie getan hat und wo sie begreifen, wie leidenschaftlich Gott dich liebt, wo der Moment kommt, wo du das im Herzen spürst, da unterstellst du dich freiwillig dieser Herrschaft. Weil du genau spürst, ich will das, ich suche das, ich brauche das. Mir kann gar nichts Besseres passieren, als einen solchen Herrn zu haben. Und dann sagst du und sprichst das aus, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Du öffnest dich, weil du spürst, da ist eine Liebe, die ich nie gekannt habe. Und so baut Jesus sein Reich. Und er tut das ganz, ganz erfolgreich bis heute. Jesus hat gesagt, mit dem Reich Gottes, da ist es wie mit einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, klitzeklein. Und dann pflanzt man es ein und dann wächst ein Baum daraus. Ich glaube, bis zu 4 Meter hoch kann der werden, Jetzt gucke ich schon wieder, ob der Franz das bestätigen kann. Ich meine, ich habe das gelesen, bis zu 4 Meter hoch kann der werden. Und die Vögel nisten darin aus so einem Mini-Korn. Und das, sagt Jesus, so ist das Reich Gottes. Es hat angefangen mit einer Person, mit Jesus von Nazareth. Ihr Lieben, der ist, historisch betrachtet, ist der kleiner als ein Senfkorn. Historisch betrachtet kräht da kein Hahn danach, nach einem Menschen, der damals in Palästina gelebt hat. Aber als der einmal eingesät war in die Geschichte, da war die Bewegung nicht mehr aufzuhalten. Und dann lest ihr in der Apostelgeschichte, wie Gemeinden entstehen, wie Tausende von Menschen sich dieser Herrschaft öffnen. Und dann seht ihr, wie die Kaiser versuchen, diese Bewegung zu unterdrücken, wie sie die Christen verhaften und foltern und verbrennen. Aber sie kann nicht ausgerottet werden. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Dann ist das Christentum zur Staatsreligion ernannt worden. Und aus meiner Sicht letztlich auch ein Versuch, es zu zerstören. Und trotzdem, obwohl sich jetzt auf einmal Kirche und Staat vermischt haben und obwohl die Bischöfe die dicken Schlösser hatten, die man sich hier angucken kann, was mit Glauben nichts mehr am Hut hatte, obwohl die Kirche so verweltlicht ist, gab es trotzdem noch Glauben an Jesus. Das ist nicht aufzuhalten gewesen. Dann kamen die Revolutionen, dann kam die Aufklärung und man hat gesagt, der Mensch glaubt nur noch das, was er sieht. Mein Kriterium ist die Vernunft und sonst gar nichts. Und die Aufklärung hat den Glauben nicht aufhalten können. Ganz im Gegenteil. Jesu Reich wächst und wächst und wächst. Dann gab es die Ideologie des Marxismus. Dann gab es kommunistisch geführte Länder, die gesagt haben, Religion ist Opium für das Volk. Wir wollen sie unterbinden und verbieten. Und was ist daraus geworden? Diese Herrscher, die sind weg. Jesus ist immer noch da. Er ist nicht aufzuhalten. Er ist nicht aufzuhalten. Sein Reich wächst. Es wächst. Und zwar wächst es so, dass sich Menschen freiwillig dieser Herrschaft unterstellen. Und sie tun es mit Sicherheit in diesem Moment, wo wir Gottesdienst feiern, auf der ganzen Welt. Und so wächst das Reich Gottes. Es ist überaus erfolgreich. Die Bibel wird in immer mehr Sprachen übersetzt. Von Menschen wie die Andrea wird das Evangelium in die ganze Welt getragen, die nie vom Evangelium gehört haben. Sie können auf einmal das Evangelium lesen und hören es. Es ist nicht aufzuhalten. Und jetzt geht es darum, zu erkennen, was denn der Motor ist des Reiches Gottes. Man kann die Ausbreitung des Reiches Gottes beschleunigen, nämlich durch das Gebet. Durch das Gebet. Das Reich Gottes, das kann da besonders wachsen, wo Christen zusammenkommen und eben darum beten und sagen, Herr, setz dich hier durch. Komm du und wirke du. In der Apostelgeschichte in Kapitel 4 sieht man das, wie die Gemeinde gebetet hat. Herr, um uns herum, die wollen uns alle einengen, sie stecken uns ins Gefängnis, aber wir beten, Herr, setz du dich durch. Und dann heißt es da, bebte die Erde. Das werden wir vermutlich nicht, ich vermute mal, nicht erleben. Aber wo gebetet wird um das Reich Gottes, da geschieht auch etwas. Da geschieht auch etwas. Darum ist diese Bitte so wichtig. Dein Reich komme. Zum Schluss, wer um die Herrschaft Gottes betet, der ist dann auch eingeladen, ganz konkret zu beten. Wer mit diesem Vater unser in eine Gebetszeit geht und bei dem Satz Dein Reich komme ankommt, der kann dann auch beten, Herr, deine Königsherrschaft setze sie durch und zwar zuallererst in meinem Leben. In meinem Leben. Und wo es einen Bereich gibt in meinem Leben, den ich deiner Herrschaft entzogen habe, wo es einen Bereich gibt, wo ich mein eigener Herr bin, da zeig mir das. Und da setze dich durch. Dann sollst du diesen Bereich noch haben. Und dann kann man den Bogen immer weiter spannen. Herr, setze dich durch, richte deine Herrschaft auf in meiner Familie. Da sollst du Herr sein. Wie Josua das mal formuliert hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. In meiner Familie soll Reich Gott sein. Und auch bei denen aus meiner Familie, die dich noch nicht kennen, kann man beten, Herr, setze dich durch. Geist Gottes, tu du deine Arbeit an diesen Menschen, die mir so am Herzen liegen. Das soll dein Reich sein. Und dann könnt ihr immer weitergehen. Setze dich durch, Herr, in unsere Gemeinde. Bau dein Reich in unserer Gemeinde. Die Gemeinde ist noch nicht hundertprozentig identisch mit dem Reich Gottes. Denn überall da, wo wir Gott nicht herrschen lassen in unserem Leben und in unserer Gemeinde, wo er sich noch nicht durchsetzen durfte, da ist noch nicht Reich Gottes. Also können wir beten, bau dein Reich in unserer Gemeinde. Manche haben es schon vielleicht auf dem Herzen zu beten, bau doch dein Reich hier in unserer Stadt. Und setze dich durch, dass die Menschen dich erkennen. Oder, wenn man weltweit an den Horizont denkt, setze dich durch in einer bestimmten Missionssituation. In Japan etwa, bei der Missionsarbeit von Dorothea und Jörg. Und dann kann man das mitverfolgen, wenn sie Briefe und E-Mails schreiben und zu schauen, was passiert denn da? Und man kann dranbleiben und zu sagen, Herr, bau dein Reich, du baust es weltweit. Das Gebet ist der Motor der Herrschaft Gottes. Und dort, wo Christen nach dem Reich Gottes trachten, wie Jesus das sagt, da wird dann auch etwas geschehen. Dein Reich komme. Nur drei Worte, das kürzeste aller Bitten im Vaterunser. Aber was für eine Dimension steckt dahinter? Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns lehren willst zu beten. Und unser himmlischer Vater, in Jesu Namen kommen wir zu dir. Und wir danken dir dafür, dass du dein Reich baust und dass wir Teil dieses Reiches sind. Herr, da wo wir dich erkannt haben, wo du in unser Leben gekommen bist, da ist schon dein Reich angebrochen und wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass du